NDR Info. Echo des Tages.
Mit Regina Mädler. Schönen guten Abend. Brüssel macht es spannend. Noch immer ist unklar, ob morgen auf dem EU-Kanada-Gipfel das Freihandelsabkommen CETA unterschrieben werden kann. Wie ist der Stand der Dinge? Wie wahrscheinlich ist eine Einigung in letzter Minute? Das ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über das Ergebnis einer ungewöhnlichen Aktion der Bundesregierung. Sie wollte von uns Bürgern wissen, was wir unter guter Lebensqualität verstehen. Über die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung, die von der Opposition heftig kritisiert wird. Das Thema kommentieren wir auch. Bei den Fluglinien Eurowings und Germanwings wird morgen gestreikt. In Höxter hat der Prozess um tödliche Misshandlungen von Frauen begonnen. Und wir schauen um kurz vor sieben auf den Stand der Spiele im DFB-Pokal. Also, abgesagt ist er noch nicht, der EU-Kanada-Gipfel morgen in Brüssel. Aber ob das CETA-Abkommen unterzeichnet wird, das ist derzeit noch fraglich. Bislang haben die belgischen Provinzen Brüssel und Wallonien noch das Ja Belgiens blockiert und damit das Ja der gesamten EU. Heute hat es wieder viele Gespräche gegeben. Ralf Siener in Brüssel. Wie ist der Stand der Dinge jetzt? 18.31 Uhr.
Um 18.31 Uhr sind die Verhandlungen unterbrochen, und zwar genau seit 31 Minuten. Sie werden es bleiben bis 21 Uhr. Paul Magnet, der entscheidende Mann, der wallonische Ministerpräsident, also der stärkste CETA-Gegner, hat noch einmal vor wenigen Minuten hier in Brüssel betont, es gibt noch keine Einigung, aber wir arbeiten weiter dran, hat er gesagt. Und ein anderer Teilnehmer der Gesprächsrunde, der ostbelgische Ministerpräsident Pasch, also der von der deutschsprachigen Gemeinschaft, der hat gesagt, das sieht alles ganz gut aus. Eine Einigung ist in der Tat möglich. Sie ist sogar schon so gut wie auf dem Tisch.
Warum? Welche Zugeständnisse hat man den belgischen Regionen gemacht?
Man hat den belgischen Regionen gesagt, wenn euch CETA nicht mehr passt, dann könnt ihr jederzeit wieder aussteigen. Eure Unterschrift unter CETA ist sozusagen, oder eure Unterschriftsvollmacht für die belgische Regierung ist unter Vorbehalt. Und auch die belgische Zentralregierung kann sich jederzeit wieder von CETA verabschieden. Punkt 1. Punkt 2, der Punkt, der euch am meisten ärgert, die Schiedsgerichte, die treten erst einmal gar nicht in Aktion. Und wenn sie denn in Aktion treten, weil die Parlamente in ganz Europa Ja dazu gesagt haben, dann nur, wenn man sie tiefgreifend verändert hat. Zum Beispiel dergestalt, dass die Richter vom Staat bezahlt werden und dass auch kleinere und mittlere Unternehmen eine Chance haben zu klagen. Und außerdem hat man vor allen Dingen der Wallonie gesagt, eure landwirtschaftlichen Produkte bleiben geschützt und es gibt kein Hormonfleisch aus Kanada in Belgien.
Man ist sich also ziemlich einig, aber wie geht es jetzt weiter? Es müssen ja auch noch die belgischen Regionalparlamente zustimmen.
Ja, es beginnt ein regelrechter Marathon. Also die Wallonie muss ihr Nein revidieren, das Regionalparlament. Die anderen Regionalparlamente müssen auch alle prinzipiell Ja zu CETA sagen. Dann muss die EU-Kommission der belgischen Erklärung zustimmen. Und dann muss natürlich vor allen Dingen die anderen 27 EU-Staaten Ja sagen. Die können das mit Hilfe ihrer Botschafter hier in Brüssel tun. Und zu guter Letzt und ganz entscheidend muss natürlich auch Kanada sagen, was ihr Belgier euch da jetzt ausgedacht habt, finden wir schlicht und super.
Das kann alles nicht bis morgen passieren. Wie wahrscheinlich ist es, dass morgen da irgendwas unterschrieben wird?
Also unterschrieben wird morgen hier in Brüssel voraussichtlich gar nichts. Aber es kann durchaus sein, dass Monsieur Trudeau, Justin, aus Ottawa eingeflogen kommt. Dass man den Gipfel sozusagen als folkloristisches Ereignis abhält, um nicht sagen zu müssen, wir haben den berühmten EU-Kanada-Gipfel abgesagt. Aber eine Unterschrift bei diesem Gipfel, in Anführungszeichen, die wird es voraussichtlich unter CETA nicht geben.
Ralf Siener war das live aus Brüssel über den Stand der Dinge in Sachen CETA. Es war eine ziemlich ungewöhnliche Aktion, die die Bundesregierung da im letzten Jahr angestoßen hat. Sie wollte von ihren Bürgern wissen, was für sie Lebensqualität ausmacht. Und zwar nicht repräsentativ 1000 Menschen von einem Meinungsforschungsinstitut gefragt, sondern ganz ungefiltert in einem Bürgerdialog. Das waren dann Veranstaltungen in mehreren Städten. Man konnte sich aber auch per Postkarte oder online beteiligen. Über 15.000 Bürger haben das auch gemacht. Und die Antworten wurden heute im Bundeskabinett besprochen. Dagmar Pepping mit Einzelheiten.
Für die Bundesregierung sei der Bericht eine Art Kompass, sagt Regierungssprecher Steffen Seibert. Ein Kompass,
der uns sagt, in welche Richtung ist es sinnvoll, weiterzuarbeiten, in welche Richtung erwarten Bürger auch von uns noch mehr politische Maßnahmen, um Lebensqualität in diesem Lande positiv zu beeinflussen.
Konkrete Handlungsempfehlungen enthält der 240 Seiten dicke Bericht allerdings nicht. An der Befragung haben mehr als 15.000 Bürger teilgenommen. Die meisten von ihnen bei einer der insgesamt 203 Veranstaltungen des sogenannten Bürgerdialogs, den die Bundesregierung zwischen April und Oktober des vergangenen Jahres im ganzen Land durchgeführt hatte. Auch mit Bundeskanzlerin Merkel und Mitgliedern ihres Kabinetts. Andere Bürger übermittelten ihre Vorstellungen und Wünsche per Mail oder Brief. Ergebnis der nicht repräsentativen Studie: Für ein gutes Leben in Deutschland ist den Bürgern an erster Stelle Frieden wichtig, im In- wie im Ausland. Ebenfalls oben auf der Liste eine gerechte Bezahlung ihrer Arbeit, die Freiheit zur persönlichen Entfaltung sowie das Gefühl von Zusammenhalt und von Sicherheit. Stichwort Kriminalität. Angesichts der Zunahme von Hasskriminalität und fremdenfeindlicher Übergriffe spricht die Bundesregierung im Bericht von einer besorgniserregenden Entwicklung. Für eine gute Lebensqualität sind den Bürgern ganz unterschiedliche Kriterien wichtig, betont Regierungssprecher Seibert.
Von Gesundheitsfragen bis zu Fragen, wie man, sagen wir mal, im ländlichen Raum gut leben kann, bis zu Fragen der Breitbandausstattung.
Wissenschaftler haben auf Basis der Befragung 16 Indikatoren für gute Lebensqualität in Deutschland erstellt. Diese Indikatoren will die Bundesregierung auch in Zukunft nutzen. Für den nächsten Bericht über gutes Leben in Deutschland. Der soll künftig einmal in jeder Legislaturperiode vorgelegt werden, kündigte Regierungssprecher Seibert an.
Wenn Firmen Rüstungsgüter, also Waffen und Ausrüstung, ins Ausland verkaufen wollen, dann müssen sie das von der Bundesregierung genehmigen lassen. Und die Bundesregierung muss diese Genehmigungen veröffentlichen. Was wird in Spannungsregionen geliefert? Werden die Menschenrechte in den Empfängerländern beachtet? All das, so sagt das zuständige Wirtschaftsministerium, werde beachtet. Die Opposition ist allerdings anderer Meinung. Katrin Aue war heute in Berlin dabei, als der neueste Rüstungsexportbericht vorgestellt wurde.
Irgendwas passt da nicht zusammen. Seit Jahr und Tag verspricht die Bundesregierung weniger Rüstungsexporte, vor allem in Krisenländer. Und nun hat sie im ersten Halbjahr 2016 schon wieder mehr Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt als im gleichen Zeitraum 2015. Der Wert steigt seit 2013 stetig an. Aber die Bundesregierung verbittet sich reflexhafte Kritik. Tanja Alemani, Sprecherin im Wirtschaftsministerium.
Man muss sich ansehen, geht es um einen Panzer, geht es um Minensuchgeräte, geht es um Grenzsicherung. Also es kommt immer sehr darauf an, was liefern wir wohin? Geht es an EU-Staaten und Befreundete oder an Drittstaaten? Das alles muss man mit betrachten in der Gesamtabwägung. Also unserer Ansicht nach verbietet sich deswegen jede Schwarz-Weiß-Malerei.
Also die Fakten. Für 4,03 Milliarden Euro wurde von Januar bis Juni Rüstungsgut exportiert. Größter Posten war eine Fregatte für Algerien, die rund 1 Milliarde Euro kostete. Sie soll helfen im Kampf gegen Waffenschmuggel und beim Küstenschutz allgemein. Das Geschäft wurde schon 2012 unter der Vorgängerregierung angeleiert. In der Statistik taucht es erst jetzt auf. Anders als Rüstungsexporte insgesamt sind die Ausfuhren von Kleinwaffen zurückgegangen. Von 12,4 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2015 auf 11,6 Millionen im ersten Halbjahr 2016. Ein Erfolg, findet Sprecherin Alemani.
Die Bundesregierung legt immer an jeden einzelnen Antrag diesen genauen, differenzierten Blick auf das Gut und auf das Bestimmungsland an. Und wir prüfen ja, wie Sie wissen, im Einzelfall und haben in dieser Legislaturperiode natürlich eine Exportkontrolle, die auf die Gegebenheit vor Ort Acht gibt.
Tatsächlich geht ein großer Teil der Exporte in befreundete EU- oder NATO-Länder oder an Länder wie Australien oder Japan, nämlich 42,5%. Andererseits liegen in den Top 10 der wichtigsten Zielländer auch sogenannte Spannungsregionen. Die grüne Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger kritisiert besonders den Verkauf von 4 Hubschraubern nach Saudi-Arabien.
Wo man wirklich sagen muss, das ist ein Staat, der gerade Krieg führt im Jemen und gleichzeitig eine verheerende Menschenrechtsbilanz hat. Nach den deutschen Rüstungsexportregeln, wenn sie denn Geltung hätten, dürfte das eigentlich gar nicht passieren.
Und Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch nutzt die Gelegenheit, eine alte Forderung seiner Partei zu erneuern. Einen Stopp der Rüstungsexporte allgemein.
Deutschland sollte der erste Kriegsdienstverweigerer sein und Waffenexporte generell einstellen. Zumindest in Krisenregionen sollte ein Stopp erfolgen.
Doch mit dieser Forderung dürfte die Linke in naher Zukunft wenig Erfolg haben, gerade in Zeiten des internationalen Kampfs gegen den Terrorismus. Weltweit steigt die Zahl der Waffenexporte. Deutschland ist ein Teil davon.
Was ist also von den deutschen Rüstungsexporten zu halten? Handelt die Bundesregierung verantwortungslos bei ihren Genehmigungen? Christoph Prössel kommentiert.
Nein, der Rüstungsexportbericht ist kein Skandal. Ein Blick nur auf den Wert der Einzelgenehmigungen lässt den Schluss zu, dass die deutsche Rüstungsindustrie 2016 auf ein Rekordjahr zusteuert. Das alleine kann aber nicht der Grund für Empörung sein. Die Rüstungsausgaben weltweit steigen seit Jahren. Das liegt an der weltpolitischen Lage. Die Zahl der Konflikte nimmt zu. Terrorismus bedroht die innere Sicherheit. Viele Staaten stocken ihre Budgets auf. Das ins Verhältnis gesetzt ist der Anstieg deutscher Genehmigungen noch moderat. Deutschland ist auch keine Rüstungsnation. Der Anteil des Wertes ins Ausland verkaufter Pistolen, Schutzanzüge, Fregatten und so weiter am Export insgesamt ist sehr niedrig, unter 1%. Wer kritisch sein will, muss also schon in die Details gehen. Über 40% der genehmigten Exporte geht an EU-Staaten, NATO-Partner oder gleichgestellte Länder wie Australien und die Schweiz. Bleiben 2,3 Milliarden Euro. An Algerien geht eine Fregatte, die rund 1 Milliarde Euro kostet. Die Bundesregierung argumentiert hier, das sei im sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands. Es geht um Grenzsicherung, Küstenschutz und Absicherung des zivilen Seeverkehrs. Auf der Liste der großen Empfänger stehen aber auch Staaten, die durch brutale Kriege und Menschenrechtsverletzungen auffallen. Der NATO-Partner Türkei marschiert völkerrechtswidrig im Irak ein, Saudi-Arabien kämpft im Jemen. In beiden Fällen muss man sagen, Waffenlieferungen in diese Länder sind falsch. Das Problem ist jedoch größer angelegt. Die Bundesregierung müsste ihr Verhältnis zu beiden Ländern neu sortieren. Saudi-Arabien ist längst nicht mehr der Stabilitätsanker in der Region und der Krieg im Jemen geht auch Deutschland etwas an. Die Türkei erpresst die Bundesrepublik und die Europäische Union im Umgang mit Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan. Das entsprechende Abkommen ist teuer erkauft. Auf eine Zahl seines Berichts ist Wirtschaftsminister Gabriel besonders stolz. Der Wert der verkauften Kleinwaffen ist leicht gesunken. Pistolen und Gewehre gelten als Massenvernichtungswaffen, weil durch sie die meisten Menschen weltweit zu Tode kommen. Den Verkauf gerade in diesem Bereich restriktiv zu handhaben, ist besonders wichtig. Aber auch hier gilt, die meisten Waffen gingen an Partnerländer. Einen großen Anteil hatte auch noch der Export in den Irak, um die kurdische Regionalregierung im Kampf gegen den Islamischen Staat auszurüsten. Gabriel hat eine restriktivere Politik und mehr Transparenz versprochen. Deswegen gibt es jetzt schon Halbjahresberichte. Das ist gut. Bedeutender sind jedoch die Erklärungen, die Empfänger abgeben müssen. Demnach verpflichten sie sich, kleine und leichte Waffen nicht ohne Zustimmung der Bundesregierung an andere weiterzugeben. Die Bundesregierung will das auch kontrollieren. Ob das gelingt, werden die nächsten Jahre zeigen.
Christoph Prössel kommentierte die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Seit der Annexion der Krim vor 2,5 Jahren fürchten osteuropäische Staaten um ihre Sicherheit. Vor allem die baltischen Staaten und Polen fordern eine stärkere Präsenz der NATO. Die hat bereits eine schnelle Eingreiftruppe installiert und weitere Stützpunkte in Osteuropa aufgebaut. Auch weitere Kampfbataillone sollen stationiert werden. Einzelheiten von Kai Küstner.
Dass die NATO in Osteuropa mehr Stärke zeigt, ist längst beschlossene Sache. Nun geht es um die Feinarbeit. Fest steht, dass die Bundeswehr bei der Aufstockung in Litauen die Führungsrolle übernimmt. Das heißt, sie stellt dort den Löwenanteil der Kampftruppe, die in diesen baltischen Staat verlegt wird. Insgesamt, bestätigte jetzt ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums beim NATO-Treffen in Brüssel, würde die Anzahl der deutschen Soldaten bei 400 bis 600 Mann liegen. Unterstützt werden soll die Bundeswehr unter anderem von den Niederlanden und Norwegen, Frankreich und Belgien. Angeführt wird der Verband aber von deutscher Seite.
Üblicherweise hat so ein multinationaler, hochwertiger Verband eine Personalstärke von ungefähr 1000. Deutschland wird daran den größten Anteil tragen,
stellte jetzt Verteidigungsministerin von der Leyen klar. Der Beginn des Einsatzes ist für Februar geplant. Auch in den anderen beiden baltischen Staaten sowie in Polen stockt die NATO ihre Truppen auf. Insgesamt werden also rund 4000 zusätzliche Soldaten nach Osteuropa geschickt. Das Bündnis will damit ein klares Signal der Abschreckung in Richtung Moskau senden. Kritischen Stimmen, die NATO provoziere damit Russland, trat von der Leyen entgegen. Die Stärke ist angemessen, sie ist defensiv, aber sie sendet auch ein klares Signal, dass ein Angriff auf ein Land einen Angriff auf alle 28 bedeutet, unterstrich die Ministerin in Brüssel. Und NATO-Generalsekretär Stoltenberg befand, es sei nötig, dass die Allianz auf die militärische Aufrüstung Russlands reagiere. Moskau habe die Verteidigungsausgaben verdreifacht und halte immer wieder massive, unangekündigte Manöver ab. Die Militärallianz versucht es im Umgang mit Russland seit langem mit einer Doppelstrategie aus Druck und Dialog. Sorgen macht der NATO auch, dass Russland in Syrien Stärke demonstriert und das Assad-Regime mit Luftangriffen stützt.
In vielen britischen Städten gehört die Videoüberwachung schon zum Alltag. An Straßen und Verkehrskreuzungen, auf Plätzen, in Kaufhäusern. Wenn man darauf achtet, sieht man überall Kameras. In Deutschland war das lange Zeit nicht erwünscht. Aber inzwischen ist das Sicherheitsinteresse wohl doch größer geworden als datenschutzrechtliche Bedenken, vor allem nach den Gewalttaten von München, Würzburg und Ansbach. Bundesinnenminister de Maizière will jedenfalls als Konsequenz eine Ausweitung der Videoüberwachung erlauben. Jörg Seißelberg mit Einzelheiten zu den Plänen.
Videoüberwachung in der Öffentlichkeit soll nicht mehr so häufig durch Datenschützer ausgebremst werden können. Deswegen will Innenminister de Maizière in einem neuen Gesetz festschreiben, dass Sicherheit künftig eine höhere Priorität bekommen soll, wenn entschieden wird, ob es eine Genehmigung gibt für Videoüberwachung, zum Beispiel in Einkaufszentren, in Stadien, auf öffentlichen Plätzen, Bahnhöfen und Flughäfen. Das Ziel lautet, generell mehr Videoüberwachung in Deutschland möglich machen. De Maizières Sprecher Johannes Dimroth ließ durchblicken, dass der Innenminister nicht einverstanden ist damit, dass aus Datenschutzgründen häufig Videoüberwachung zum Beispiel in Einkaufszentren nicht erlaubt wird.
Wir haben jetzt erstens festgestellt, dass die Aufsichtsbehörden, die diese Entscheidung kontrollieren, also die Landesdatenschutzbeauftragten, erstens zu einer recht restriktiven Spruchpraxis gekommen sind und zweitens auch zu einer teilweise zwischen den Bundesländern divergierenden.
Künftig soll es durch das geplante Gesetz eine einheitliche Vorgabe des Bundes geben, dass bei der Entscheidung über ein Ja oder Nein zur Videoüberwachung auf einem öffentlichen Platz immer auch berücksichtigt werden muss, was dadurch für die Sicherheit und den Schutz von Leben erreicht werden kann. Als Begründung dafür, Videoüberwachung in der Öffentlichkeit leichter zu machen, nennt de Maizière in seinem Vorschlag ausdrücklich die derzeitige Terrorgefahr. Sein Sprecher betont, man sei überzeugt.
Gerade auch vor dem Hintergrund, dass Täter, die mit ihren Taten die Öffentlichkeit suchen, Amoktäter, terroristische Anschläge, bevorzugt Plätze wählen, wo eben hochfrequent Öffentlichkeit stattfindet, hier eine Änderung angezeigt ist.
Denn Terroristen und andere Straftäter, heißt es in dem Gesetzentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, würden bei Anschlägen auch öffentlich zugängliche Anlagen ihren Fokus nehmen. Ausdrücklich werden in der Vorlage, die jetzt mit den anderen Ministerien abgestimmt werden soll, die Anschläge in München und Ansbach als Grund für die geplante Gesetzesverschärfung genannt. Die Maßnahme ist Teil des umfangreichen Sicherheitspakets, das de Maizière bereits nach den Anschlägen und Amokläufen im Sommer angekündigt hatte. Scharfe Kritik an den Plänen des Innenministers kommt von der Opposition. Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz warnt davor, Grundrechte anzutasten, ohne dass dies zu mehr Sicherheit beitrage. Videoüberwachung, so von Notz, könne zwar einen Teil dazu beitragen, Straftaten im Nachhinein aufzuklären, Taten verhindern könne Technik aber nicht. Aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen geht hervor, dass de Maizière auch Tempo macht bei der automatischen Gesichtserkennung an Bahnhöfen und Flughäfen. In Abstimmung unter anderem mit der Bundespolizei und der Deutschen Bahn soll an einem Pilotbahnhof getestet werden, ob mit einer intelligenten Videosoftware Gesichter beispielsweise von Straftätern, aber möglicherweise auch Waffen und andere gefährliche Gegenstände automatisch erkannt werden können. De Maizières Sprecher Dimroth bestätigte diese Pläne. Erste Ergebnisse der derzeit laufenden Gespräche würden in den nächsten Monaten feststehen.
Vor dem Landgericht Paderborn hat heute der Prozess gegen ein Paar begonnen, das in Höxter über Jahre hinweg Frauen gequält haben soll. Die beiden Angeklagten müssen sich unter anderem wegen zweifachen Mordes verantworten. Ihre Opfer hatten sie über Kontaktanzeigen angelockt. Manfred Schumacher hat den ersten Prozesstag in Paderborn verfolgt.
Gemeinschaftlicher Mord in zwei Fällen, versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung. Die Anklageschrift beschreibt auf mehreren Seiten im Detail die Grausamkeiten, die sich in dem unscheinbaren Einfamilienhaus in Höxter-Bosseborn ereignet haben. Wilfried W. und seine Ex-Ehefrau Angelika W. sollen dort über Jahre hinweg ihre Opfer gefoltert und misshandelt haben, sagt die Sprecherin des Landgerichts Paderborn, Anne Gudermann.
Es soll wohl so gewesen sein, dass die Frauen gefesselt wurden, über Nacht an Handschellen gefesselt auf dem Boden liegen mussten, ihnen verboten wurde, auf Toilette zu gehen, ihre Haare kahl geschoren wurden, dass sie verletzt wurden durch Verbrennungen und Quetschungen. Das hört sich sehr schlimm an.
Das Paar hatte seine Opfer in der Regel über Kontaktanzeigen kennengelernt, Frauen, die sehr einsam waren und manchmal schon nach wenigen Wochen in Bosseborn einzogen. Seitdem die Vorgänge im April dieses Jahres ans Tageslicht kamen, sitzen die mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft. Angelika W. hat sich schon recht frühzeitig zu den Vorwürfen geäußert. Danach war ihr Ex-Ehemann bei den Misshandlungen die treibende Kraft. Wenn sie die Frauen gequält habe, dann nur aus Angst vor ihm. Ihr Verteidiger Peter Wüller geht davon aus, dass die 47-Jährige ihre Aussagen wiederholen wird.
Sie war ihm hörig. Der Absprung ist geschafft worden durch die Inhaftierung. Sie war jetzt 6 Monate ohne Kontakt zu ihm und ich schätze sie im Moment so ein, dass sie stark genug ist, jetzt wirklich zu sagen, ich habe mich einmal für diesen Weg entschieden, den Weg hier rein Tisch zu machen und ich werde davon nicht mehr abweichen. Also ich gehe davon aus, dass sie sich zur Sache einlassen wird.
Ihr Ex-Mann Wilfried W. hat lange Zeit geschwiegen und alle Vorwürfe zurückgewiesen. Zuletzt aber hat der 46-Jährige doch noch seine Sicht der Dinge dargestellt. Er macht vor allem seine Ex-Ehefrau für die grausamen Misshandlungen verantwortlich. Sie habe es aus Eifersucht nicht ertragen, wenn andere Frauen in dem Haus in Bosseborn lebten. Jetzt müsse der Prozess klären, was tatsächlich passiert ist, sagt Detlef Binder, der Verteidiger von Wilfried W.
Wie ist die Rollenverteilung zwischen den beiden Angeklagten zu sehen? Ist es tatsächlich so, dass der Angeklagte, also Herr W., Strippenzieher im Hintergrund war? Oder ist es so, dass Herr W. sich im Hintergrund gehalten hat und nur zu schwach war und letztlich hier der Vorwurf zu machen ist, du hättest einschreiten müssen, du hättest was machen sollen.
Der Prozess wird aber auch die schwierige Frage zu klären haben, ob die Taten tatsächlich als Mord durch Unterlassen zu werten sind. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Angeklagten den Tod der beiden Frauen bewusst in Kauf genommen haben. Gerichtssprecherin Anne Gudermann.
Im Grunde geht es darum, dass geklärt werden muss, ob die Angeklagten erkannt haben, dass die von ihnen misshandelten Opfer in Lebensgefahr waren, es aber trotzdem unterließen, Hilfe zu holen. Und um anschließend zum Tatbestand Mord zu kommen, muss nachgewiesen werden, dass sie diesen aus Grausamkeit, aus niederen Beweggründen taten oder um eine Straftat zu verdecken.
Das Landgericht Paderborn hat bislang 48 Zeugen und 7 Sachverständige geladen. Der Prozess wird voraussichtlich bis März nächsten Jahres dauern.
Vor dem Münchner Landgericht ist heute der NSU-Prozess fortgesetzt worden. Das Gericht saß also zum ersten Mal wieder zusammen, nachdem am Fundort der getöteten Schülerin Peggy DNA-Spuren des mutmaßlichen Terroristen Uwe Böhnhardt gefunden worden waren. Gibt es einen Zusammenhang? Das will das Gericht jetzt wissen. Thies Maasen berichtet aus München.
Der Mordfall Peggy hat nun auch den NSU-Prozess erreicht. Der Vorsitzende Richter Manfred Götzl selbst richtete heute mehrere Fragen an die Hauptangeklagte Beate Zschäpe. Etwa, ob sie über nähere Informationen zu dem Mordfall verfüge und ob sich auf einem Computer, der in der ausgebrannten Wohnung des NSU in Zwickau gefunden worden war, eventuell Bilder von Kindern und Jugendlichen befunden hätten. Die Nebenklage wiederum will erreichen, dass die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft Bayreuth zum Fall Peggy in das NSU-Verfahren eingebracht werden. Rechtsanwalt Mehmet Daimer-Güler stellte heute einen entsprechenden Beweisantrag.
Wir wissen ja, dass es immer wieder im Umfeld des NSU Taten gab mit Blick auf Kinderpornografie. Wir haben, so wie es aussieht, auf dem Computer von Frau Zschäpe kinderpornografisches Material gefunden. Wir haben Herrn Böhnhardt, der schon Anfang der 90er Jahre beschuldigt wurde, in einen Kindermord verwickelt gewesen zu sein. Wir haben Timo Brandt, der ja einer der engsten Vertrauten des Trios war, der jetzt einsitzt wegen Kinderprostitution. Insofern, glaube ich, ist das ein wichtiger Anhaltspunkt und dem wollen wir nachgehen.
Wie jüngst bekannt geworden ist, wurde in der Nähe von Peggys Leichnam DNA des NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt gefunden. Außerdem soll sich in unmittelbarer Nähe des Fundorts ein Treffpunkt von Rechtsextremisten befunden haben. Und Rechtsextremisten schickten offenbar kurz nach dem Verschwinden des Mädchens einen Hassbrief voller rassistischer Beschimpfungen an die Mutter, die damals mit einem Türken zusammenlebte.
Thies Maasen war das aus München. Wer in den nächsten Tagen mit einer der Lufthansa-Töchter Eurowings oder Germanwings fliegen wollte, der muss sich kümmern. Das Kabinenpersonal will streiken und zahlreiche Flüge werden wohl gestrichen. Morgen auf jeden Fall, möglicherweise auch noch länger. Hintergrund ist der Tarifstreit bei den Fluglinien. Roman Warschauer berichtet.
Bei den Lufthansa-Billigtöchtern Eurowings und Germanwings wird morgen gestreikt. Die Flugbegleitergewerkschaft UFO hat ihre Mitglieder dazu aufgerufen, den ganzen Tag die Arbeit niederzulegen. Betroffen sind dadurch Eurowings-Flüge von Düsseldorf und Hamburg sowie zusätzlich Germanwings-Flüge von den Standorten Köln, Dortmund, Hannover, Stuttgart und Berlin. Bei Eurowings hatte die Flugbegleitergewerkschaft bereits in der vergangenen Woche mit Streiks gedroht. Allerdings gab es in den letzten Tagen noch einmal Gespräche. Dabei ging es unter anderem um Lohnsteigerungen und die betriebliche Altersversorgung. Die Gespräche hatte UFO heute aber endgültig für gescheitert erklärt. Eurowings hatte am Nachmittag noch einmal eine Schlichtung angeboten. Bei Germanwings wiederum wurden Verhandlungen zu Teilzeitregelungen für gescheitert erklärt.
Die französischen Behörden haben ja am Montag damit begonnen, das illegale Flüchtlingslager in Calais zu räumen. Heute meldet die zuständige Präfektin das Ende des sogenannten Dschungels. Bis heute am späten Abend sollen alle Flüchtlinge mit Bussen weggebracht worden sein. Die Räumung endet allerdings mit einer Feuersbrunst, berichtet Kerstin Gallmeier aus Frankreich.
Dichte, schwarze Rauchwolken stiegen schon in der Nacht auf in den Himmel über dem Flüchtlingslager von Calais. Gegen Mittag brachen die Brände erneut aus. Mitarbeiter von Hilfsorganisationen und die Feuerwehr hatten große Mühe, die Flammen in Schacht zu halten. Offenbar hatten die Bewohner des Flüchtlingscamps Behausungen angezündet, bevor sie verließen. 4 Afghanen, die Feuer gelegt haben sollen, wurden festgenommen. Die brennenden Hütten und Zelte haben wohl auch die Räumung beschleunigt. Frankreichs Regierung hatte sich dafür einen engen Zeitplan gesetzt. Innerhalb von 3 Tagen wollten sie das Camp vollständig evakuieren. Das ist aufgegangen, behauptet zumindest die zuständige Präfektin Fabienne Bussiot. Die Räumung wird bald beendet sein. Wir haben unsere Mission erfüllt. Der Staat zusammen mit denen, die an seiner Seite gearbeitet haben. Heute Morgen bin ich im Lager gewesen und tatsächlich sind alle Behausungen leer. Über die Flüchtlinge, die in den vergangenen Wochen und Tagen das Lager verlassen haben und nicht in die Busse gestiegen sind, verlor die Präfektin dagegen kein Wort. François Genoc, Vizepräsident der Hilfsorganisation Auberge des Migrants, geht davon aus, dass es zwischen 3.000 und 4.000 Flüchtlinge sein könnten. Viele von ihnen machen sich auf den Weg nach Paris, vielleicht für ein paar Tage, ein paar Wochen, bevor sie möglicherweise wieder hierhin zurückkommen. Oder sie sind gleich in der Gegend geblieben, verstecken sich in Dünen und an anderen Plätzen, in der Hoffnung, es doch noch irgendwann auf einen LKW oder durch den Eurotunnel auf die andere Seite des Ärmelkanals zu schaffen. Der Mitarbeiter der Hilfsorganisation befürchtet, dass die Polizei deswegen eine regelrechte Jagd auf die Flüchtlinge machen könnte. Wir gehen davon aus, dass die Polizei sicherlich die ganze Region nach wilden Camps absuchen wird. Frankreichs Regierung will nicht nur neue Minicamps verhindern, auch die Reste des sogenannten Dschungels will sie schnell beseitigen. Gestern hatten Arbeiter mit dem Abriss der leeren Behausungen begonnen. Ab dem Abend sollen die ersten Bulldozer anrücken. Das umstrittene Flüchtlingslager von Calais soll so bald wie möglich Geschichte sein.
Wie kann man junge Leute für Europa begeistern? Indem man sie zusammenbringt. Das Europaparlament will dabei helfen. Die Abgeordneten wollen, dass jeder EU-Bürger zum 18. Geburtstag ein Interrail-Ticket geschenkt bekommt. Damit kann man in einem bestimmten Zeitraum in ganz Europa Zug fahren. Einzelheiten zu der Idee von Andreas Meyer-Feist.
Mehr als 1 Milliarde Euro würde das Programm kosten. Es soll in der EU-Finanzplanung auf jeden Fall berücksichtigt werden, forderte heute das EU-Parlament. Die Erwartung, wenn junge Europäer mit dem Interrail-Ticket unterwegs sind, bekommen sie mehr Kontakte mit Gleichaltrigen in anderen EU-Staaten und ein besseres Verhältnis zur EU insgesamt. Das Interrail-Ticket ist keine neue Erfindung, bekommt aber jetzt politischen Rückenwind. In den 70er Jahren von den europäischen Bahngesellschaften erfunden, verkaufte es sich bis heute millionenfach. Das Ticket ermöglicht mehrtägige oder auch mehrwöchige Reisen zum Fixpreis. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen. SPD-Politiker im Europaparlament sagen, der Vorschlag sei sozial unausgewogen und bevorzuge reiche Nordeuropäer. Schließlich sei mit dem Ticket noch keine Unterkunft und auch keine Verpflegung finanziert.
Die zweite Runde beim DFB-Pokal hat gestern ja schon so einige Überraschungen gebracht. Bayer Leverkusen blamierte sich bei den Sportfreunden Lotte. Freiburg verlor gegen Sandhausen. Große Erleichterung dagegen in Hamburg. Der HSV ist eine Runde weiter. Armin Krause jetzt über die Spiele heute Abend.
8 Spiele gibt es insgesamt. 4 Partien laufen schon seit einer knappen halben Stunde. Und richtig was los ist im Spiel Hannover 96 gegen Fortuna Düsseldorf. 28 Minuten gespielt und schon 5 Tore sind gefallen. Hannover führt 4:1 gegen Düsseldorf. Nichts passiert mit der Partie des Dritten der zweiten Liga Heidenheim gegen den Drittletzten der Bundesliga. Wolfsburg, dort steht es 0:0. Astoria Waldorf, das ist ein Verein aus der 4. Liga in Baden-Württemberg, gegen Darmstadt, dort ebenfalls noch 0:0. Und noch nichts passiert bei der Partie. Greuther Fürth gegen Mainz, dort ebenfalls 0:0. Heute Abend gibt es dann noch 4 weitere Spiele. Der FC Bayern erwartet den FC Augsburg. Schalke 04 mit Trainer Markus Weinzierl spielt gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg.
Wir wissen, dass wir 3 Wettbewerbe spielen, wo wir in allen 3 Wettbewerben unsere Ziele erreichen wollen. Und der DFB-Pokal ist der mit den wenigsten Spielen, wo man was erreichen kann, wo man was gewinnen kann, wo man für Furore sorgen kann. Und deswegen wollen wir 100%ig weiterkommen in Nürnberg.
Nürnberg gegen Schalke heute ab 20.45 Uhr. Genauso wie die Partie Borussia Dortmund. Dortmund wartet auf Union Berlin aus der zweiten Liga. Und dann gibt es noch das Bundesliga-Duell 1. FC Köln gegen Hoffenheim. Diese vier Partien beginnen um 20.45 Uhr. Und wer heute am ganz späten Abend noch nichts vorhat, für den habe ich noch einen Tipp. Um ca. 23.45 Uhr wird das DFB-Pokal-Achtelfinale ausgelost. Losfee ist Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen.
Armin Krause war das mit dem Sport. Und das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Regina Mädler.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.